Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.
Sommer auf DRS2.
Wissenschaft DRS2 auf Expedition. Heute hören Sie den letzten Teil unserer Sommerserie. In den vergangenen Wochen sind wir mit Gesundheitsexperten nach Kamerun gereist, haben ukrainische Taubenforscher besucht und Zürcher Ärzte bei einer Gehirnoperation begleitet. Und heute geht's in doppelter Hinsicht auf Mission. Wir machen eine Zeitreise zurück ins 19. Jahrhundert. Und wir folgen dort den Spuren der legendären Franklin-Expedition auf der Suche nach einem Seeweg zwischen Atlantik und Pazifik, der sogenannten Nordwestpassage. Obwohl mit allen denkbaren Errungenschaften des viktorianischen Zeitalters ausgestattet, endete das Unternehmen in einem Desaster. Alle 129 Mitglieder kamen ums Leben. Die genauen Umstände sind in großen Teilen rätselhaft und gruselig. Hören Sie den Beitrag über den Untergang der Franklin-Expedition von Katharina Boxler.
O Tod, wo ist dein Stachel? Das Graben, Comfort Cove. Denn wer hat irgendeinen Zweifel? Wie, sagte der Färber.
Als wir am 25. Mai, kurz nach Mitternacht, nah am Strand langsam an einem Kiesriff entlang gingen, das der Wind teilweise schneefrei gehalten hatte, stieß ich auf menschliche Gebeine. Teile des Skeletts und Fetzen von Kleidung lugten aus dem Schnee hervor. Das jetzt völlig bleiche Skelett lag auf dem Gesicht. Dieses Opfer war ein junger Mann gewesen, von leichtem Körperbau und vielleicht etwas größer als der Durchschnitt. Seine Kleidung schien uns die eines Stewards oder des Bedienten eines Offiziers zu sein. Alle Details seiner Kleidung bestätigten unsere Vermutung über seinen Rang oder seine Aufgabe in der verlorenen Expedition.
Jahre liegt er schon hier, 1845, aufgebrochen als stolzes Mitglied der Franklin-Expedition, einsam gestorben und 14 Jahre später aufgefunden von Marineoffizier und Arktisforscher Francis Leopold McClintock an der Südküste von King William Island. McClintock ist im Auftrag von Lady Jane Franklin unterwegs. Sie will wissen, welches Schicksal ihrem Mann und seiner Mannschaft widerfahren ist. McClintocks Aufklärungsmission von 1857 bis 1859 ist eine von vielen Suchaktionen. Aber es ist diese 26-köpfige Besatzung an Bord der Fox, die endgültig bestätigt. Alle Mitglieder der Franklin-Expedition sind verloren, die meisten von ihnen elendiglich zugrunde gegangen.
Wir untersuchten diese Stelle selbstverständlich besonders sorgfältig, entfernten den Schnee und sammelten sämtliche Kleiderfetzen auf. Wir fanden ein Notizbuch, das Anlass zur Hoffnung gab, Nachricht über den unglücklichen Eigentümer und den unheilvollen Marsch der verlorenen Schiffsmannschaften zu erhalten. Aber zunächst war das Notizbuch noch hart gefroren.
O Tod, wo ist dein Stachel?
Dieser arme Mann scheint den schneefreien Kammweg gewählt zu haben, weil ihn dort das Gehen am wenigsten ermüdete.
Das Graben, Comfort Cove.
Dann scheint er auf sein Gesicht gefallen zu sein, in eben jene Position, in der wir ihn fanden.
Denn wer hat irgendeinen Zweifel? Wie, sagte der Färber.
Lose Sätze mit rätselhaftem Inhalt, Bibelzitate, die in unzusammenhängende Gedanken zerfallen, die Verwirrtheit des Verfassers spiegelnd, der seine Verzweiflung rückwärts aufgeschrieben hat. Im Mai 1845 verlassen Sir John Franklin und seine beiden Kapitäne Francis Crozier und James Fitzjames England zusammen mit 130 Offizieren und Seeleuten. Im Auftrag der britischen Admiralität machen sie sich auf, die Nordwestpassage zu finden, den Seeweg, der nördlich des Polarkreises bei Kanada vom Westatlantik in den Pazifischen Ozean führt. Eine eisfreie und damit schiffbare Nordwestpassage würde den Seeweg von Europa nach Asien im Vergleich zu den umständlichen Routen via Afrika und Südamerika um Tausende von Meilen verkürzen. Was für ein Gewinn für die Handels- und Kolonialmacht Großbritannien. Das 19. Jahrhundert ist die hohe Zeit der englischen Polarforschung. Das öffentliche Interesse an der fernen Arktis und an den Reiseberichten der Abenteurer ist enorm. Auch die bevorstehende Franklin-Expedition versetzt die selbstbewusste Nation in einen Zustand von Spannung und Stolz. Seit Wochen schon berichten die Tageszeitungen über den baldigen Start und selbst die sonst so zurückhaltende Times lässt sich von der Euphorie anstecken.
Die Lord Commissioners der Admiralität haben in jeder Hinsicht aufs Großzügigste für die Bequemlichkeit von Offizieren und Mannschaft vorgesorgt. Die Expedition ist mit den Annehmlichkeiten von Schiffsschrauben und anderen Errungenschaften der modernen Wissenschaft ausgerüstet. Möge sie von großen Erfolgen begleitet sein.
In England, der Wiege der industriellen Revolution, gibt es keinen Zweifel. Die Mission wird gelingen. Alles scheint machbar. Die vergangenen Jahre haben es gezeigt. In weniger als 25 Jahren hat England in der technologischen Entwicklung einzigartige Maßstäbe gesetzt. Die Hochofentechnik, die Dampfmaschine, der Elektromotor und der elektromagnetische Stromtransport sind nur einige der britischen Erfindungen. Englands Minen und Fabriken produzieren mehr als der Rest der Welt zusammen. Sir John Franklin ist zweite Wahl. Mit dem Kommandantenposten wird er für frühere Missionen belohnt. Im Hintergrund agiert seine Frau Lady Jane Griffin Franklin. Eine ehrgeizige Netzwerkerin. Franklin ist übergewichtig, gesundheitlich angeschlagen und mit seinen 59 Jahren eigentlich zu alt für die Strapazen einer Schiffsreise in der Arktis. Mehr noch, er hat noch nie eine Expedition auf See angeführt. Besser scheinen die beiden Expeditionsschiffe Erebus und Terror gewappnet für den Einsatz im eisigen Meer. Die Rümpfe stahlverstärkt, ausgerüstet mit Dampfmaschinen, Schraubenantrieb, Heizungs- und Entsalzungsanlagen und an Bord alles, was das viktorianische England an Luxus bereithält.
Porzellangeschirr, Silberbesteck, geschliffene Gläser, 1200 Bücher, Schreibtische aus Mahagoni, eine Kamera für Daguerreotypien, Musikinstrumente, eine Drehorgel und Nahrung für 3 Jahre. 45 Tonnen neuartige Konservendosen mit 7 Arten von Fleisch, Gemüse und Fleischsuppe, Kartoffeln, Karotten. Gegen Skorbut 40.000 Liter Zitronensaft. 5 Tonnen eingelegte Gurken, Zwiebeln, Kohl und Cranberries. 2 Tonnen getrocknete Bohnen, Äpfel, Datteln und Kondensmilch. Zudem 68 Tonnen Mehl, 4 Tonnen gesalzenes Schweine und 7 Tonnen gesalzenes Rindfleisch, 1 Dutzend lebende Ochsen, 17 Tonnen Kekse, 12 Tonnen Zucker, 5 Tonnen Haferflocken und über 4 Tonnen Schokolade, 3,5 Tonnen Tabak, 1 Tonne Tee, eine halbe Tonne Rosinen, eine halbe Tonne Senf, 20.000 Liter Rum, 4.500 Liter Bier, je 900 Liter Brandy und Portwein.
Was fehlt, sind Schneebrillen, was fehlt, sind Waffen und Geräte, mit denen die Männer Wildtiere jagen oder Fische fangen können. Was fehlt, sind Rettungspläne. Die Erebus und die Terror, bis unters Deck beladen, tief und schwer im Wasser liegend, erreichen Grönland nach langen 30 Tagen. Am 4. Juli macht die Expedition in der Disco Bay, einer dänischen Walfangstation, Halt. Am 26. Juli begegnen die Männer an der Westküste der Insel zwei Walfangschiffen. Man stattet sich gegenseitig Besuche ab. Es ist dies der letzte Kontakt mit der alten Welt, nur 9 Wochen nach dem Auslaufen in England. Im September beginnt der Winter. Die Erebus und die Terror liegen vor Beachy Island, 600 Meilen nördlich des Polarkreises, an. Hier verbringen die 130 Schiffsleute und ihre 3 Kapitäne ihren ersten von 3 arktischen Wintern. 10 Monate ausharren in eisiger Wüste und Einöde.
Kein Griffel könnte diese beispiellose Einsamkeit je beschreiben. Diese Einsamkeit, die an einem Oktoberabend in dieser Polarregion herrscht. Die eintönigen, abgerundeten Konturen der angrenzenden Hügel und die flachen, sich ziellos windenden Täler, so tödlich weiß vor Schnee.
Ein grenzenloses Nichts bei bis zu minus 40 Grad Celsius. Wie es Robert McClure, Commander einer Franklin-Suchaktion, Jahre später am eigenen Leib erleben wird. Im Oktober beginnt die Polarnacht, bis Ende Januar wird die Sonne nicht mehr aufgehen. Die Mannschaft der Franklin-Expedition verbringt den Winter 1845-46 an Land und unter Deck. Am Neujahrstag 1846 stirbt der erste Mann, der 21-jährige Heizer John Torrington, bis auf die Knochen abgemagert. In derselben Woche der zweite Tote, John Hartnell, 25 Jahre alt, Matrose. Ausgeziert, auch er, genauso wie William Brain, der 33-jährige Gefreite, stirbt 3 Monate später. Die Männer werden nebeneinander beerdigt.
Geweiht dem Andenken an John Torrington, der am 1. Januar 1846 an Bord der HMS Terror aus diesem Leben schied.
Auf den Brettern, die die Gräber markieren, Inschriften mit einer ungewöhnlichen Auswahl von Bibelzitaten.
Geweiht der Erinnerung an John Hartnell, gestorben am 4. Januar 1846. So spricht der Herr Zebaoth, schauet, wie es euch geht. Geweiht der Erinnerung an William Brain, gestorben am 3. April 1846. Erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt. Josua 24,15.
Woran die 3 Männer in diesem ersten Winter gestorben sind, bleibt zunächst ein Rätsel. Erst 1,5 Jahrhunderte später werden die Toten, modernen Archäologen und Medizinern, ihre Geschichte erzählen. Im ewigen Eis erhalten, als seien sie eben erst gestorben, geben sie ein schreckliches Geheimnis preis. Tuberkulose hat sie dahingerafft und Skorbut in Kombination mit einer schleichenden Vergiftung.
Und Fleischsuppe, Kartoffeln, Karotten. Gegen Skorbut 40.000 Liter Zitronensaft. 5 Tonnen eingelegt.
Ein kanadisch-amerikanisches Forscherteam kommt in den 1980er Jahren dem grausamen Sterben der Männer auf die Spur. Die Toten von Beachy Island sind mit Blei vergiftet. In der Tat weisen die noch immer zu Hunderten um das erste Winterlager verstreuten Konservenbüchsen Fabrikationsfehler auf. Die allesamt von Hand gefertigten Dosen sind unzureichend verlötet. Lötblei ist bei der Herstellung auf der Innenseite der Büchsen heruntergetropft. Die Nahrung ist mit Blei kontaminiert und verdorben.
Nahrung für 3 Jahre. 45 Tonnen neuartige Konservendosen mit 7 Arten von Fleisch, Gemüse und Fleischsuppe, Kartoffeln, Karotten.
Die Teilnehmer vergiften sich Bissen für Bissen und Schluck für Schluck. Mit Blei, vermutlich aber auch mit Botulinumtoxin, einem tödlichen, von Bakterien produzierten Gift. Von Bakterien, die unter prekären hygienischen Bedingungen beim Abfüllen in die Büchsen gelangt sind. Die schleichende Vergiftung, die neben körperlichem Versagen zu geistiger Verwirrung führt, erklärt auch einige der zunächst rätselhaft anmutenden Verhaltensweisen der Expeditionsteilnehmer. Dass die Männer offensichtlich immer zielloser herumirren, dass sie nutzlose Luxusgüter übers Eis schleppen, dass sie gegeneinander gewalttätig werden. Doch davon ahnen sie im Winter 1845-46 noch nichts. Nach 10 Monaten beginnt das Eis zu tauen. Die Mannschaften der Erebus und Terror setzen ihre Expedition fort. Zuerst Richtung Westen, dann durch eine eisfreie Passage Richtung Süden. Noch 1-2 Wochen, dann ist die Nordwestpassage geschafft. Doch der Winter ist schneller. Arktische Sommer sind kurz und enden abrupt. Über Nacht verklumpt das lose Eis. Die zähe, klebrige Masse haftet am Schiffsrumpf, verfestigt sich schnell zu Packeis, das Schiffe in schrecklicher Langmut zu erdrücken vermag. Kaum dem ersten Winter entronnen, müssen sich die Männer der Franklin-Expedition schon für den zweiten einrichten. Doch diesmal ist weit und breit kein Land in Sicht. Den Winter 1846-47 verbringen die Besatzungen der Erebus und Terror in erdrückender Enge unter Deck.
Mächtige Eisblöcke stiegen langsam hoch, bis sie, wie zwischen Daumen und Zeigefinger geklemmte Kirschkerne, wegflogen. Im Maschinenraum, dem schwächsten Punkt, war lautes Ächzen zu hören. Das Aufprallen von Eisblöcken, hämmernde Geräusche. Die Eisenplatten des Bodens bäumten sich unter dem Druck auf. Gleichzeitig rieben sich die Eisschollen aneinander, türmten sich auf. Unter dem Kiel stiegen riesige Eisstücke auf und hoben das Schiff innerhalb weniger Sekunden in die Höhe. Die Endurus stöhnte, erzitterte, verbogen und verdreht, um schließlich wie eine Handorgel zerdrückt zu werden. Dann ging sie unter.
Wie die Endurance des Antarktisforschers Sir Ernest Shackleton 70 Jahre später, geraten auch die Schiffe der Franklin-Expedition unter Druck. Doch sie sinken nicht. Ende Mai sitzen die Männer noch immer fest. Das Tauwetter lässt auf sich warten. Aber die Moral ist gut. Graham Gore, Leutnant auf der Erebus, notiert:
HMS Erebus und HMS Terror überwinterten im Eis auf Breitengrad 70, 5 Minuten Nord, Längengrad 98, 23 Minuten West. Sir John Franklin ist Kommandeur der Expedition. Alle wohlauf. Eine Gruppe von 2 Offizieren und 6 Mannschaftsdienstgraden verließ das Schiff am Montag, dem 24. Mai 1847.
Eine Woche nach dieser Aufzeichnung, am 1. Juni 1847, kehren die 8 Kundschafter zurück. Sie bringen schlechte Nachrichten. Nirgends ist offenes Wasser zu sehen. Die Schiffe bleiben im Packeis gefangen. Der zweite Winter geht nahtlos und an selber Stelle in den dritten über. Auch in England wachsen unterdessen die Sorgen. Seit 2 Jahren keine Nachricht von der Erebus und der Terror. Was geschieht, vermerken die Kapitäne nachträglich am Rand jenes Formulars, das Leutnant Gore ein Jahr zuvor hoffnungsvoll ausgefüllt hat. Polarforscher Francis McClintocks Suchtrupp findet es erst 12 Jahre später, deponiert bei einem Steinmal auf King William Island.
Diese Aufzeichnungen sind eine wahrhaft traurige und anrührende Hinterlassenschaft unserer verlorenen Freunde. Wie hatte sich doch innerhalb von nur 12 Monaten das Geschick von Franklins Expedition zum Schlechten gewendet? Wie sehr hatte es sich verändert, seit Graham Gores fröhlicher Anmerkung »Alle wohlauf«?
25. April 1848. HMS Terror und HMS Erebus 5 Meilen nord-nordwest von hier aufgegeben. Im Eis gefangen seit dem 12. September 1846. Offiziere und Mannschaften, insgesamt 105 Seelen, gingen hier unter dem Kommando von Captain Francis Crozier an Land. Sir John Franklin starb am 11. Juni 1847. Der Gesamtverlust der Expedition beträgt bisher 9 Offiziere und 15 Angehörige der Mannschaften. Gezeichnet Francis Crozier, Kapitän und ranghöchster Offizier. James Fitzjames, Kapitän, HMS Erebus. Aufbruch morgen, 26. zum Bexfish River.
Nun, da Commander Sir John Franklin gestorben ist, wollen die Männer unter der Leitung von Kapitän Francis Crozier zu Fuß das kanadische Festland erreichen. Doch es ist ein Aufbruch ins Nichts. Tage, Monate unterwegs im Eis, ohne Schlitten, ohne Hunde, ohne Schneebrillen, ohne geeignete Kleidung, ohne Waffen für die Wildjagd, zerfällt die Mannschaft. Die Inuit, die Ureinwohner der Gegend, selber in einem ständigen Überlebenskampf, beobachten das Sterben aus der Ferne.
Die Einheimischen waren sehr gutwillig und friedfertig. Sie zeigten auf eine Frau. Sie schien bemüht, nach bestem Vermögen alles mitzuteilen, was sie wusste. Von den weißen Männern seien viele auf dem Marsch zu dem großen Fluss zusammengebrochen. Einige seien begraben worden.
Von den weißen Männern sind viele auf dem Marsch zu dem großen Fluss zusammengebrochen. Sie fielen und starben, während sie liefen. Einige wurden begraben, andere nicht. Im folgenden Winter haben wir die Leichname gefunden. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Ich kann mich auch nicht erinnern, vor wie vielen Wintern dies alles geschehen ist.
Die meisten erhielten wir von dem jungen Mann, der uns das Messer verkaufte. Dieser Mann erzählte uns auch, dass an Bord des Schiffes die Leiche eines sehr großen Mannes mit langen Zähnen gefunden wurde. Es sei im Herbst jenes Jahres, also im August oder September gewesen, als die Schiffe zerstört wurden. Alle weißen Männer seien zum langen Fluss gezogen und hätten 1 oder 2 Boote mitgenommen. Ihre Knochen seien im Winter dort gefunden worden.
Sie fielen und starben, während sie liefen. Einige wurden begraben, andere nicht. Im folgenden Winter.
Tatsächlich schleppten die Mannschaften der Erebus und der Terror als Ersatz für die fehlenden Schlitten Rettungsboote über das Eis. Boote mit 700 Kilogramm Eigengewicht. Doch das Eis ist keine ebene Fläche. Die Männer müssen die Boote unter großen Mühen über die vielen Erhebungen ziehen und schieben. Es beginnt das große Sterben.
Mit den Worten »Sie fielen um und starben, während sie liefen«, hatte die alte Eskimo-Frau eine melancholische Wahrheit ausgesprochen.
McClintocks Suchtrupps finden in der Einöde an verschiedenen Plätzen weggeworfene Güter der Franklin-Expedition. Berge von zurückgelassenen Kleidern, Schiffskochöfen, Hacken, Schaufeln, Gardinenstangen und eines der mitgeschleppten Boote. Im Boot entdecken sie 2 Skelette.
Das eine Skelett war das eines schlanken jungen Mannes, das andere das eines großen und stark gebauten Mannes von mittlerem Alter. Das erste Skelett wurde im Bug des Bootes gefunden. Große, kräftige Tiere, vermutlich Wölfe, hatten sein Skelett weitgehend zerstört. Das andere Skelett war etwas besser erhalten und in Kleider und Pelze gewickelt. Daneben wurden 5 Taschenuhren sowie 2 doppelläufige Gewehre gefunden. 5 oder 6 kleine Bücher fanden wir, allesamt Bibeln und Andachtsbücher. Unter der erstaunlichen Menge verschiedener Kleidungsstücke waren auch 7 oder 8 Paar Stiefel von verschiedener Art, sodann Seidentaschentücher, schwarz, weiß und gemustert, Handtücher, Seife, Schwamm, Zahnbürsten und Kämme sowie eine Gewehrtasche. Ferner fanden wir Zwirren, Nägel, Sägen, Feilen, Bürsten, Schuhbürsten, gewachste Seilenden, lederne Fingerhüte für Segelmacher, Schießpulver, Kugeln, Schrot, Patronen, eine lederne Patronentasche, Messer, Klapp- und Tafelmesser, Etuis für Nadel und Faden, Zündschnüre, mehrere zu Messerhüllen zurechtgeschnittene Degenscheiden, 2 Rollen Bleiblech sowie Kurz gesagt, ein Sammelsurium von wahrhaft erstaunlicher Vielfalt. Den größten Teil davon würden moderne Schlittenfahrer in dieser Region für eine Ansammlung toten Gewichts halten, von geringem Nutzen und überaus geeignet, die Kraft der Schlittenmannschaften zu brechen. Der einzige Proviant, den wir fanden, war etwas Tee und fast 40 Pfund Schokolade.
Was McClintocks Männer nicht wissen, um das Boot unter dem Schnee sind die Knochen von 14 weiteren Männern verstreut. Nicht ganze Skelette, sondern hauptsächlich Arm- und Beinknochen. Knochen von Körperteilen, die sich leicht abtrennen und transportieren lassen. An den Knochen Kerben von Messerschnitten. Auch einige Schädel liegen um das Boot verteilt, die Unterkiefer weggerissen, damit sich das Gehirn leichter herauslösen lässt. Es stimmt also, was die Inuit John Ray, einem Forscher der Hudson Bay Company, einige Jahre zuvor erzählt haben.
Aus den Verstümmelungen vieler Leichen und den Inhalten der Kessel geht klar hervor, dass unsere unglücklichen Landsleute sich zum Äußersten gezwungen sahen. Kannibalismus als Mittel der Verlängerung ihrer Existenz.
Die Inuit berichten auf einem Rastplatz, die verstümmelten Leichen von 35 Männern der Franklin-Expedition gefunden zu haben. Zersägte Knochen, mit Fleisch gefüllte Stiefel, gekochtes Menschenfleisch. John Rays Rapport löst in England Entsetzen aus. Dass da einer den Erzählungen der primitiven Inuits mehr vertraut als dem natürlichen Anstand der zivilisierten Briten, ist ein Skandal. Francis McClintock rührt nicht ans Tabu, wohl gleichermaßen aus Taktgefühl wie zum Selbstschutz. Er bringt von seiner 3 Jahre dauernden Reise durch das arktische Eismeer einen Bericht zurück, der den Toten ihre Würde und den Lebenden ihre Helden bewahrt.
Die Habseligkeiten der Verschollenen, die wir in die Heimat gebracht haben, übergab die Admiralität der United Service Institution. Sie sind nun ein nationales Andenken. Das einfachste und anrührendste an jene heldenhaften Männer, die auf dem Pfad der Pflichterfüllung verschollen sind, nachdem sie das große Ziel ihrer Reise erreicht hatten. Die Entdeckung der Nordwestpassage.
Nach seiner Rückkehr wird Francis Leopold McClintock mit Ehrungen überhäuft und zum Admiral befördert. Der Überbringer der Kannibalismusnachricht John Ray bleibt zeitlebens stigmatisiert. Als einer der wenigen Arktisforscher seiner Zeit wird er nie in den Adelstand erhoben.
Der Untergang der Franklin-Expedition. Das war ein Hörbild, gestaltet von Katharina Boxler. Sie hörten den letzten Teil unserer Sommerserie Wissenschaft DRS2 auf Expedition. Bilder und Literaturhinweise zur Franklin-Mission sowie weiterführende Informationen zu allen anderen Expeditionen finden Sie im Internet unter wissenschaft.drs.ch. Dort können Sie sämtliche Reportagen auch nachhören und Wissenschaft DRS2 als Podcast abonnieren. Die nächste Ausgabe von Wissenschaft DRS2, wieder im gewohnten Format, hören Sie am Samstag in einer Woche um 12.40 Uhr oder am Sonntag in der Wiederholung um 19.30 Uhr hier auf DRS2.
Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.